Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Auch von meiner Seite ein gesegnetes neues Jahr allen. Ich möchte das noch nicht auch wünschen. Steigt ein, der Vitus hat das Thema schon angedeutet. Einer meiner Freunde, ein Deutsch-Amerikaner, das heißt ein Deutscher, der in Amerika aufgewachsen ist und die Sprache alles dort so intus hat, er spricht auch Deutsch, aber er hat die Angewohnheit, gute Fragen zu stellen. Und eine Frage, die er immer wieder stellt, ist die Frage: Was ist deine bevorzugte Zukunft? Und als ich das zum ersten Mal höre, hat es mich irritiert und das hat wohl etwas damit zu tun, dass manchmal Menschen, die in einer anderen Sprache aufgewachsen sind, so feststehende Begriffe einfach eins zu eins übersetzen. Und dann gibt es so diesen Begriff der bevorzugten Zukunft. Da können wir im ersten Moment nichts anfangen. Vielleicht wart ihr auch irritiert und im Gespräch habe ich dann aber schnell festgestellt, wo das hingeht. Er wollte wissen, was ist deine Lebensvision? Wofür lebst du? Wofür lohnt es sich aus deiner Perspektive zu leben? Worauf freust du dich? Und das ist logischerweise die Idee, das ist nicht irgendein negatives Zukunftsbild. Also was ist dein positives Zukunftsbild, auf das du hinlebst? Die Frage, die triggert mich bis heute und ich frage mich immer wieder, was ist meine bevorzugte Zukunft? Wir leben in einer Zeit, wo so viel Negatives jeden Tag in der Zeitung steht und was all die Horrorszenarien der Zukunft sein könnten, das wissen wir schon alle. Aber die Frage ist, haben wir ein Bild von einer positiven, bevorzugten Zukunft, die Gott mit uns vorhat? Wofür will ich leben? Ich war im letzten Jahr in einer schwierigen Situation, wo ich eine schwierige Entscheidung treffen musste, nämlich die Entscheidung, nehme ich diese Herausforderung an, mich als zukünftigen Vorsitzenden der FEG Schweiz vorschlagen zu lassen. Und ich war 2 Tage in der Stille und habe dort wirklich gerungen mit vielen Gefühlen in mir. Und dann bin ich zu einem Wort gestoßen, das einen totalen Frieden in mir verbreitet hat. Es ist ein Wort aus einem Psalm und es heißt: Wenn ich dich nur habe, so verlangt mein Herz nach nichts. Und das war so für mich, habe ich gemerkt, das ist Lebensvision. Und interessanterweise habe ich am 31. Dezember hier das Jahreslos gezogen: Christus ist mein Leben. Und irgendwie, das passt so zusammen. Ich denke, jeder von uns hat eine Lebensvision. Wo will ich eigentlich hin? Was will ich im Leben erreichen? Und das ist so etwas ganz Übergeordnetes in meinem Leben. Und ich frage mich das auch für unsere Gemeinde, und das fragt sich auch die Gemeindeleitung, das fragen sich viele Leiter in dieser Gemeinde: Wo will Gott mit der Stammi hin? Was ist seine bevorzugte Zukunft für diese Gemeinde? In letzter Zeit beschäftigte mich ein Bibeltext, der ist bekannt unter dem Titel Das Gebet des Jabez. Und dieser Text hat auch viel mit diesem Thema zu tun. Leben mit Fokus auf die bevorzugte Zukunft. Wir finden den Text in 1. Chronik 4, sind nur 2 Verse, Verse 9 und 10. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben, denn sie sagte: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez gehört nicht zu den großen Namen im Stammbaum des Volkes Israel. Und dieser Text stammt ausgerechnet aus einer Genealogie, aus einer Aufreihung von ganz vielen Namen des Stammbaums des Volkes Israels. Er ist kein Abraham, kein Mose, kein Josua. Wir hören auch nichts von einer dramatischen Berufungsgeschichte oder einer großen göttlichen Mission, die ihm anvertraut wurde. Man könnte sagen, der Jabez war ein ganz normaler Israelit vom Stamm Juda zur Zeit der Richter. Und das macht ihn so besonders interessant für uns. Denn wir sind ja auch nicht Abraham oder Mose oder Miriam oder Deborah. Wir sind auch, also zumindest ich, so ziemlich normale Menschen. Und deshalb, glaube ich, können wir von dem Jabez etwas lernen. Trotz allem wurde aus diesem Jabez eine herausragende Persönlichkeit. Die Menschen haben gemerkt, da ist doch etwas Besonderes an ihm. Und das kennzeichnet, und ich frage jetzt einfach, was kennzeichnet das Leben dieses Jabez? Ich zähle es einfach mal so auf und dann gehen wir hier in die Tiefe. Erstens, Jabez ist nicht bereit, seine Zukunft von seiner Vergangenheit her bestimmen zu lassen. Zweitens, Jabez lebte mit der Vision einer bevorzugten Zukunft. Jabez war außerdem ein Mann des Gebets. Und Jabez war bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu wachsen. Jabez war außerdem ein Mann, der voll auf Gott zählte, der sich auf Gott verlassen wollte, nicht auf seine eigenen Kräfte. Und Jabez erlebte am Ende, dass Gott Gebet erhört. Jabez ist nicht bereit, seine Zukunft von seiner Vergangenheit her bestimmen zu lassen. Seine Mutter hat ihm den Namen Jabez gegeben, lesen wir, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Seine Geschichte beginnt mit diesem Namen Jabez. Und in diesem Namen klingt im Hebräischen das Wort Schmerz an. Man könnte das vielleicht auch übersetzen mit: er verursacht Schmerzen, er wird Schmerzen verursachen. Guter Einstieg ins Leben, oder? Dieser Name stand im Zusammenhang offenbar mit seiner Geburt, die schmerzhaft, traumatisch gewesen sein musste. Und vielleicht ging dem schon eine schwierige Schwangerschaft voraus. Wenn Menschen in Extremsituationen kommen, dann sagen Menschen manchmal Dinge, die sie später bereuen. Also mein Vater, der war 6 Monate alt, als seine Mutter mit der Großmutter und den Geschwistern auf einem Pferdewagen von Ostpreußen fliehen musste im Zweiten Weltkrieg. Mein Vater hatte eine Lungenentzündung und die Großmutter und die Mutter, die waren so in Verzweiflung, dass die Großmutter eines Tages sagte: wirf diesen schreienden Plag doch einfach auf den Mist. Das würde niemals eine Großmutter oder eine Mutter sagen, aber wenn wir so in Extremsituationen sind, dann sprechen Menschen manchmal schlimme Dinge aus, sogar Flüche aus. Und das kann eine Last über ein ganzes Leben werden. So ungefähr muss das bei Jabez gewesen sein. Vielleicht hat sie ihn liebkost später: ja, mein kleines Schmerzli. Das wurde irgendwie so, vielleicht wurde der Schmerz dann immer größer zum großen Schmerz. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Schmerzen oder wie auch immer. Das sind auch so Slogans, wo manchmal negative Projektionen schon vorauswerfen. Wir wissen es nicht ganz genau. Das ist eigentlich das Schwierige in diesem Text, dass er so knapp ist. Da kann man viel spekulieren. Aber doch impliziert dieser Text auch vieles. Das Ganze wirkt umso schwerwiegender, als dass der Name in der damaligen Zeit schon eine tiefere Bedeutung hatte, als wir uns das heute oft bewusst sind. Er gab dem Menschen etwas mit an Identität. Manchmal war der Name sogar eine prophetische Äußerung, die über einen Menschen ausgesprochen wurde. Der Name hatte auf jeden Fall so etwas wie eine schicksalhafte Bedeutung. Mit dem Namen war manchmal ein Wunsch verbunden oder vielleicht auch so etwas wie ein Fluch. Schmerz zu heißen war nicht das wünschenswerteste Vorzeichen im Leben eines Menschen. So viel muss, glaube ich, klar sein. Und mit diesem Namen hat Jabez eine Vergangenheit, die sehr gut zur Prägung seiner Zukunft werden könnte. Das passiert nicht nur dem Jabez, das kann ja auch uns in unserem Leben so geschehen. Dass wir unsere Zukunft von unserer Vergangenheit bestimmen lassen. Und wir sind in unserer Kultur sogar irgendwie besonders prädestiniert. Auch die Psychologie hat uns sehr, sehr auf unsere Vergangenheit zurückgeworfen. Und das ist ja alles gar nicht schlecht, ich sage das nachher noch, aber es ist so typisch in unserer Kultur, immer nach der Vergangenheit zu fragen. Das wurde mir bewusst, als ich einen Gottesdienstbesucher in einer Gemeinde, in der ich diente, vor vielen Jahren einmal ansprach, so, ja, wo kommst du her, was hast du gemacht und so weiter. Und dann sagte mir, hey, das sind alles typisch schweizerische Fragen. Ganz ehrlich, interessieren mich nicht. Ich war erst etwas erstaunt. Er sagte, weißt du, ich habe in den letzten Jahren in einem typischen Auswandererland gelebt auf dieser Welt. Und dort stellte man mir ganz andere Fragen. Man hat mich gefragt, wozu bist du hierher gekommen? Was ist deine Vision? Wofür willst du hier leben? Welches Ding willst du hier machen? Warum bist du hierher gekommen? Und er hat gesagt, das hat mein Leben dann geprägt. Und wenn ich dir jetzt erzähle, was ich für eine Vergangenheit habe, welche Fehler und Sünden ich alle begangen habe, dann schiebst du mich wahrscheinlich in eine Schublade und dann werde ich nicht zu dem werden können, was Gott für mein Leben geplant hat. Ich möchte aber ein neues Leben mit Christus leben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dieser Mann ist übrigens mittlerweile Mitglied der Gemeindeleitung in dieser Gemeinde. Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Ich lasse meine Zukunft nicht von meiner Vergangenheit bestimmen. Versteht mich nicht falsch. Wir alle sollten uns unserer Vergangenheit stellen. Jetzt haben wir gerade Werbung für MyLife gemacht. MyLife bedeutet, in unser Leben hineinzuschauen, unsere Vergangenheit zu reflektieren. Aber das ist ein Riesenunterschied zwischen dem und dem, unser Leben von der Vergangenheit bestimmen zu lassen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir machen diesen Kurs ja eigentlich genau deshalb, damit das nicht passiert, dass die negativen Dinge unsere Vergangenheit, unsere Zukunft bestimmen, sondern dass wir erkennen, wo hat Gott schon immer seine Finger im Spiel in unserem Leben. In der Geschichte des Jabez finden wir das kleine Wörtchen aber. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen. Wo zwei Gedanken mit einem aber verbunden werden, da kommt immer ein Kontrapunkt. Eine Entgegensetzung zum vorherigen Gedanken. Und die zentrale Figur in dieser Entgegensetzung ist nicht Jabez und es ist auch nicht das Gebet des Jabez, sondern es ist Gott. Gott ist der Kontrapunkt zum Anfang dieser Geschichte. Das ist außerordentlich, denn normalerweise haben wir Menschen die Neigung, uns in den Nöten und den negativen Dingen unseres Lebens viel eher den Götzen zuzuwenden als dem lebendigen Gott Israels. Irgendwie tief in unserem Herzen steckt so das drin, dass wir eine größere Neigung zu den Götzen haben als zu dem wahren Gott. Aber das ist die erste Überraschung in dieser Geschichte von Jabez. Er wendet sich dem lebendigen Gott Israels zu. Und das war nicht selbstverständlich in der Zeit, in der er gelebt hat. In dieser Zeit der Richter war der Götzendienst total omnipräsent in Israel. Aber dieser Jabez, der richtete seinen Blick auf Gott. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Irgendwie hatte dieser Mann eine Begegnung mit Gott, die so viel Vertrauen in ihm ausgelöst hat, dass er gesagt hat, auf diesen Gott muss ich mein Leben ausrichten. Vielleicht haben ihm die Eltern oder die Großeltern Geschichten erzählt von den Erzvätern Israels, von Abraham, Isaak, Jakob. Oder vielleicht haben sie ihm die Geschichte des Exodus oder der Landeinnahme erzählt. Was auch immer der Grund war, irgendwann im Leben des Jabez muss er diese Größe und Güte Gottes entdeckt haben, um einfach da hat es irgendwie Klick gemacht in seinem Leben. Es muss ihm bewusst geworden sein, hey, wenn dieser Gott real ist, dann hängt mein Leben nicht von einem anonymen Schicksal ab. Dann gibt es einen Gott, der mich geschaffen hat. Dann gibt es einen Gott, der immer noch Macht hat, in mein Leben einzugreifen. Und er muss zum Schluss gekommen, dass dieser Gott gut ist und dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen und zu ihm zu beten. Und vielleicht hat er auch sogar entdeckt, dass Gott über einen seiner Urgroßväter, nämlich über den Abraham, eine Verheißung ausgesprochen hat: Ich will dich segnen. Und dann hat sich in diesem Jabez etwas getan, hat eine Sehnsucht bekommen, in diesen Segen hineinzugehen. Und Jabez entwickelt, das ist mein zweiter Punkt, eine Vision einer bevorzugten Zukunft. Da war so etwas wie eine Bestimmung über seinem Leben, und die wollte er nicht wirklich leben, diesen Schmerz. Und so entwickelte er aus Glauben heraus eine Vision einer bevorzugten Zukunft. Wir wissen nicht wie, aber wir lesen davon, dass Jabez die tiefe Sehnsucht hat, dass er den Herrn anflehte, den Herrn anrief, ein Gesegneter Gottes zu werden, von Gott gesegnet zu werden. Vielleicht hat ihn die Verheißung eben, die Abraham empfangen hat, darauf gebracht. Zu Abraham sagte Gott: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, Vers 2. Und vielleicht machte es dort plötzlich Klick bei Jabez, als er realisierte, dieses böse Omen des Schmerzes, das da über meinem Leben hängt, das entspricht gar nicht der Verheißung, die Gott für unsere Familie hat. Gott hat unserer Familie eine andere Verheißung gegeben. Und wie auch immer dieser Glaube in Jabez gewachsen ist, dieser Glaube hat sein Leben in eine andere Richtung geführt. Und er hat erkannt, wenn dieser Gott für mich ist, wenn dieser Gott mich segnet, kann ich ein gesegneter Gottes werden. Es gibt ein Problem mit diesem Begriff Segen. Viele Menschen haben leider eine sehr verkürzte und auch verzerrte Sicht von diesem Begriff des Segens. Sie verstehen unter Segen vor allem die Dinge, die wir in dieser Welt empfangen, und dann vor allem noch materielle Dinge. Da sagen wir, Gott hat mich gesegnet. Und ja, Segen hat eine materielle Dimension. Doch Segen ist ein viel umfassenderes Konzept. Es bedeutet ganz grundsätzlich, das Wohlwollen Gottes zu empfangen. Um Segen zu bitten, bedeutet, nicht einfach mehr von dem zu erbitten, was wir selbst auch tun können, sondern um Segen zu bitten, bedeutet, um die Dinge zu bitten, die wir uns selbst nie geben können und die uns kein Mensch und die uns diese Schöpfung nicht geben kann. Sondern Segen ist zuallererst einmal das Wohlwollen Gottes, und das äußert sich zuerst in seiner Nähe, in seiner Zuwendung und in seiner Gemeinschaft. Und zwar nicht nur punktuell, sondern in einer ewigen Dimension. Wenn wir Matthäus 25, Vers 33 und Vers 41 aufschlagen, dann stellen wir fest, Jesus spricht dort über das letzte Gericht. Und das ist interessant. In diesem letzten Gericht gibt es nur zwei Kategorien von Menschen. Am Ende dieser Menschheitsgeschichte wird es nur zwei Kategorien von Menschen geben, nämlich die Gesegneten und die Verfluchten. Lesen wir mal hier: Kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Und dann zur anderen Seite sagt Jesus: Dann wird er zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also Segen ist nicht einfach so etwas wie der Zuckerguss auf ein Leben, damit es einfach noch ein bisschen schöner wird und ein bisschen toller und ein bisschen mehr Wohlstand und so, sondern Segen ist so ein radikal grundlegendes Ding. Hier geht es um die Ewigkeit. Wenn ich ein Gesegneter Gottes bin, dann bin ich der, der für seine Nähe, für die Gemeinschaft mit ihm bestimmt ist. Und deshalb ist dieses Streben nach Segen, das seit dem Fall im Paradies, als der Mensch gesündigt hat und dort hinausgetrieben wurde, seitdem beschäftigt diese Suche nach Segen den Menschen. Und Segen ist so etwas viel Größeres, das müssen wir unbedingt begreifen. Dieser Jabez sehnte sich, ein Gesegneter Gottes zu sein, in diesem Sinn. Die Vision eines gesegneten Lebens ist letztendlich die, in Ewigkeit in seiner Gegenwart zu leben und die ganze Fülle seiner Güte zu erfahren. Und die Alternative dazu ist erschreckend. Die Alternative ist ein Leben ohne Gott, abgeschnitten zu sein von diesem Gott, und das ist ein Leben mit Schmerz ohne Ende. Wenn ich heute über ein Leben mit Fokus auf die bevorzugte Zukunft spreche, dann will ich zuerst einmal das festhalten, dass eine bevorzugte Zukunft eines Christen immer in dieser Ewigkeit verankert sein muss. Alles andere mag vielleicht eine gute Fantasie sein, aber das wird uns nicht wirklich tragen. Die wirklich bevorzugte Zukunft, die uns das Evangelium bringt, ist in Ewigkeit, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und die Fülle seiner Güte ohne Ende zu empfangen. Diese Ewigkeit war bereits die Hoffnung von Abraham. Es ist nicht etwas, was erst im Neuen Testament so dazu kam. Plötzlich reden wir jetzt auch noch von der Ewigkeit. Nein, das war die Hoffnung Abrahams. Wir werden seinem Glauben und seiner Hoffnung nicht im Entferntesten gerecht, wenn wir glauben, Abraham hätte nur auf ein großes Land und viele Nachkommen und ein erfolgreiches Leben gehofft. In Hebräer 11, Vers 10 lesen wir: Denn er wartete auf die Stadt mit festen Grundmauern, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. In solchem Vertrauen bekam Abraham die Kraft, mit Sarah, seiner unfruchtbaren Frau, einen Nachkommen zu zeugen, obwohl beide schon sehr alt waren. Der Ankerpunkt, der letzte, tiefste Ankerpunkt der Hoffnung und der bevorzugten Zukunft Abrahams war das himmlische Jerusalem. Auf das lebte er hin. Das war sein großes Ziel. Und das ist auch unsere Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich weiß nicht, warum so viele Christen vom Weltuntergang so fasziniert sind. Ich warte nicht auf den Weltuntergang, ich warte auf den Weltaufgang, weil Jesus Christus auferstanden ist. Diese Hoffnung aber bewegt uns jetzt nicht zur Weltflucht. Dass wir in der Ewigkeit verankert sind in unserem Glauben, bewegt uns gerade nicht zur Weltflucht. Und das sehen wir so schön am Leben des Abraham. Es heißt unmittelbar nach seiner Hoffnung auf dieses himmlische Jerusalem, heißt es, in solchem Vertrauen, weil er diesen Glauben hatte, bekam Abraham die Kraft, mit Sarah, seiner unfruchtbaren Frau, einen Nachkommen zu zeugen, obwohl beide schon sehr alt waren. Das finde ich faszinierend. Die Hoffnung der Ewigkeit hat eine radikale Auswirkung auf das Leben hier und jetzt. Sie durchdringt auch den Alltag, in dem wir jetzt drinstehen. Und in diesen Alltag hat Gott dem Abraham einen Sohn verheißen. Und weil er diese Hoffnung von der Ewigkeit her hat, glaubt er in seinen Alltag hinein. Und diese Auswirkung soll diese Hoffnung, diese bevorzugte Zukunft der Ewigkeit auch in unserem Leben haben. Ein Glaube, der von der Hoffnung der Ewigkeit angetrieben ist, hat eine Vision für diese Welt, für das eigene Leben in dieser Welt und für die Gemeinde Gottes in dieser Welt, für die Menschen, für die wir verantwortlich sind. Und zusammengefasst ist das über dem Leben Abrahams: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war die bevorzugte Zukunft von Abraham und darauf offenbar richtete Jabez sein Leben aus. Und das soll auch in unserem Leben der Fokus sein, persönlich und als Gemeinde. Das ist wirklich mein Gebet für mein Leben, dass Gott mich segnet und dass ich für andere ein Segen sein darf. Und das ist das, was ich für euch bete. Und das ist das, was ich für diese Gemeinde, für die Stammi und die Zukunft der Stammi bete, dass Gott sie segnet und dass sie ein Segen sein darf. Jabez wurde ein Mann des Gebets. Jetzt habe ich gerade davon geredet, dass ich aufgrund der Verheißung bete. Das ist eben genau dieser logische Schluss. Wenn Gott mit seiner Güte Verheißung in unser Leben hineinspricht, dann führt uns das dazu, diese Verheißung im Gebet aufzugreifen und mit dem vor Gott zu kommen. Und das kennzeichnete das Leben des Jabez. Jabez wurde ein Mann des Gebets. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest und kein Schmerz mich treffe. Es ist interessant, wo immer in der Bibel Menschen, wo uns Menschen begegnen, die mit Glauben erfüllt sind, findet dieser Glaube in ihrem Leben Ausdruck im Gebet. Das, mit dem kann man jetzt verschiedentlich spielen. Das heißt, dort, wo viel Glaube ist, wird viel Gebet sein. Ein anderes Spiel war, dort, wo ganz wenig Gebet ist, fehlt es wahrscheinlich an dieser Gottesbeziehung und an dieser Gottesbegegnung, die in uns wirklichen Glauben weckt. Bei Jabez ist es so, dass dieses Gebet seinem Leben eine neue Richtung gibt. Diese Begegnung mit dem Gott Israels lässt ihn glaubensvoll beten. Und da gilt es, dass Gebet kommt aus der Begegnung mit Gott und aus dieser Erkenntnis, Gott meint es gut mit mir. Manchmal kommt es auch aus der Not, ich weiß nicht mehr weiter und ich brauche einen Gott, der es gut mit mir meint. Und dann ist es so, dass wenn wir im Gebet sind, verstärkt sich die Beziehung zu Gott, dass wir noch mehr Sehnsucht bekommen, mit ihm Gemeinschaft zu bringen. Also manchmal frage ich mich, wo ist da der Anfang? Wo ist, das ist die typische Frage vom Huhn und dem Ei, mit was fängt es eigentlich an? Mit dem Gebet, dass wir Gott begegnen oder mit der Gottesbegegnung, die uns ins Gebet führt, findet das selber heraus. Wenn unser Leben von einem übernatürlichen Ziel angetrieben ist, dann brauchen wir jedenfalls Anschluss an eine übernatürliche Quelle. Und nichts anderes ist das Gebet. Das Gebet ist Verbindung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, Ausdruck einer Abhängigkeitsbeziehung. Wofür betet Jabez? Zuerst einmal wird uns vorgestellt, dass Jabez als einer vorgestellt, der Gott anrief. Und das drückt im Alten Testament zuallererst einmal eine Haltung der Unterwerfung und Anbetung Gottes aus. Wir finden diese Formulierung an verschiedenen Stellen für verschiedene Menschen. Jabez ist einer, der Gott anbetet. Der hat Gott geopfert. Der hat Tiere geschlachtet, um diesen Gott Opfer zu bringen und ihn zu ehren und ihn anzubeten. Und im Weiteren erfahren wir dann in dieser Geschichte ein paar ganz konkrete Anliegen, die Jabez offenbar in seinem Leben so oft wiederholt hat, dass sie eine Grundhaltung seiner Gebete widerspiegeln. So verstehe ich diesen Text. So eine Grundhaltung seines Gebets war: Gott segne mich. Eine weitere Grundhaltung war: Gott, erweitere mein Gebiet. Eine dritte Grundhaltung war: Gott, steh mir bei. Und eine vierte: Gott, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Es wurde über dieses Gebet so manchmal diskutiert. Es gab Christen, die behaupteten, es sei das egozentrischste Gebet der Bibel und keinesfalls nachahmenswert. Ich sehe das ganz anders. Und ich glaube, Gott hat es auch anders gesehen, denn am Schluss hat er das Gebet erhört. Also, die Bitte um Segen, die zeugt vom Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott. Wer es nicht nötig hat, um Segen zu beten, dem fehlt entweder eine Lebensvision, die größer ist als das, was er selbst schaffen kann, oder er leidet an völliger Selbstüberschätzung. Wir haben vorhin gesehen, die Ewigkeit mit Gott wird nur verbringen, wer ein gesegneter Gottes ist. Also nur schon die Tatsache, dass wir die Gnade Gottes brauchen, um die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, bedingt, dass wir beten: Gott, segne mich. Ein altes Sprichwort sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Gott um seinen Segen auch in unserem Alltag zu bitten, zeugt von einer Haltung der Abhängigkeit. Gott, das Gute in meinem Leben, das kommt von dir und deshalb erbitte ich es von dir. An dieser Stelle vielleicht eine Frage. Du bist mal in deinem Glaubensleben vielleicht gestartet voller Vision und Eifer und großen Plänen. Und vielleicht tust du heute nur noch das, was du aus dir selbst tun kannst. Vielleicht wäre es dran, dich mal von Gott herausfordern zu lassen, so sehr, dass du wieder beten musst: Gott, bitte segne mich. Ich bin so abhängig von dir. Das, was ich da jetzt tun soll, das werde ich nicht aus mir herausschaffen. Mir geht es gerade so, denn ich glaube, ich werde in Herausforderungen hineinkommen, die ich nicht aus mir selbst heraus bewältigen kann. Das Zweite, die Bitte um die Erweiterung des Gebiets zeugt von der Bereitschaft des Jabez, mehr Verantwortung zu übernehmen. Du kannst nicht einfach mehr Land und mehr Tiere und mehr Leute und weiß ich was haben und nicht bereit sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wenn Jabez sagt: Gott, erweitere mein Gebiet, dann sagt er: Gott, ich bin bereit, dass du meine persönlichen Grenzen sprengen darfst. Ich kann das nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber du, wenn du mich dort hineinstellst, wenn du mein Gebiet erweiterst, dann wirst du mich befähigen, dass ich das auch tun werde und tun kann. Und so sehe ich in diesem Jabez, der um ein erweitertes Gebiet betet, nicht irgendeinen raffgierigen Kapitalisten, der sagt: Hey, her mit den Gütern, ich brauche einfach noch mehr, sondern einen Mann, der bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dahinter steckt die Sehnsucht, die oft selbst gesetzten Grenzen von Gott sprengen zu lassen und wirksamer zu werden in diesem Segensstrom, in den er uns hineinstellen wird. Und da gibt es in dem Jüngerschaftsmodell, das wir als Gemeinde haben, vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Quadrat mit diesen sechs Gebieten, wo es darum geht, Jesus in seiner Fülle in jedes dieser Gebiete hineinzubringen. Das heißt, in meine Beziehung zu Gott, in meine Beziehung zu meinem Ehepartner oder bestem Freund, den ich habe, und in meine Beziehung zu meiner Familie und meiner Beziehungen und überhaupt meiner ganzen Arbeitswelt oder meinem Studium oder der Schule und in meiner Verantwortung in dieser Gesellschaft und so weiter, in meinen Begabungen und Aufträgen, die ich innerhalb der Gemeinde habe. Wenn wir das alles einmal anschauen, dann hat Gott den tiefen Wunsch, dass wir wachsen, dass wir über uns hinauswachsen, dass er unsere Grenzen sprengen darf, die wir uns ja oft auch selbst gesetzt haben. Und dass unser Leben hineinwächst in das, was Gott, wofür Gott es bestimmt hat. Das Dritte, was Jabez betet, ist die Bitte um Beistand. Und diese Bitte zeugt davon, dass Jabez eine gesunde Erwartung von Widerständen und Schwierigkeiten in seinem Leben hat. Wer sich aufmacht, seine Grenzen zu übertreten, der wird mit Widerständen und Ängsten konfrontiert werden. Das Gebet, Herr, steh mir bei, ist eigentlich eine weise Voraussicht, dass immer, wenn ich mich auf Gottes Wege und seinen Willen einlasse, hey, dann wird's holprig. Dann passiert was, dann gibt es Widerstände. Aber hier bittet Jabez nicht einfach um keine Widerstände, sondern er weiß, es gibt Widerstände. Und für diese Widerstände erbittet er sich den Beistand Gottes. Er sagt, Herr, deine Hand muss mit mir sein. Oder eben, Herr, steh mir bei. Ich finde das faszinierend. Und ich glaube, Menschen, die in ihrem Leben Ziele erreicht haben, unterscheiden sich von denen, die ihre Ziele verfehlen, ganz oft dadurch, ob sie in den Widerständen durchgehalten haben oder aufgegeben haben. Und der Jabez weiß, das werde ich nicht selbst schaffen aus mir selbst. Ich brauche einen Gott, der mir beisteht, der mit seiner gnädigen Hand über meinem Leben ist. Dessen war sich Jabez offenbar sehr bewusst. Vielleicht steckst du in deinem Leben gerade in echten Schwierigkeiten. Du bist aufgebrochen mit einer großen Vision, vielleicht in eine Ehe. Und jetzt ist es so schwierig. Und du denkst, hey komm, wo ist der Notausgang? Das ist ein Moment, um Gott zu bitten, Gott, steh mir bei. Diese Sehnsucht, jetzt muss die gnädige Hand Gottes auf uns kommen, damit wir da durchkommen. Das sind die Momente. Das ist ja nicht so, dass der Jabez einmal das Gebet gebetet hat und dann war das erledigt, sondern ich glaube, diese vier Hauptpunkte bilden das Gebetsleben über sein Leben hin ab. Da gab es Zeiten, da war er voller Visionen, hat um Segen gebetet und um erweiterte Grenzen und dann gab es Momente, da steckte er, sage ich jetzt einfach, in Schwierigkeiten. Und dann hat er gebetet, Gott, steh mir bei, dass wir da durchkommen. Und da möchte ich dich ermutigen, wenn du gerade in einer Situation bist, wo es einfach so schwierig ist, dass du denkst, eigentlich lieber den Notausgang, ob es beruflich ist oder in einer Beziehung oder gesundheitlich oder weiß ich was, dann möchte ich dich ermutigen, wende dich an diesen Gott, damit er seine gnädige Hand über dich hält und dir beisteht, was auch immer das heißt, damit du das Ziel erreichst, das er mit diesem Lektion in deinem Leben auch vorhat. Und das vierte dann hier, die vierte Bitte um Bewahrung vor Unglück und Schmerz. Diese Bitte zeugt für mich von einer gesunden Leidenstheologie. Schmerz war eine Kategorie, die Jabez kannte. Und als Bruce Wilkinson, der ein Büchlein vor 20 Jahren über das Thema des Gebets des Jabez geschrieben hat, diese Bitte aufgriff, wurde er heftig kritisiert. Er vertrete ein Wohlstandsevangelium, die Leute haben einfach sein Buch nicht gelesen, weil er grenzt sich in diesem Buch ganz explizit gegen das Wohlstandsevangelium ab. Und er würde sagen, die Leute anleiten Gott nur zum Erfüllungsgehilfen der eigenen Wünsche zu machen und eine falsche Haltung zu Leiden zu implizieren und so weiter. Dem möchte ich entgegenhalten, dass das Gebet des Jabez eigentlich nichts anderes ist als das Gebet von Jesus Christus dort im Garten Gethsemane, nimm diesen Kelch von mir. Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Oder wie Jesus im Unser Vater lehrt und führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in diese Prüfungen des Lebens, in denen wir auch scheitern können. Zusammenhang zwischen Leiden und Theologie gibt es zwei Extreme. Das eine Extrem behauptet, dass wenn du genug Glaube hast, wenn du der Güte Gottes wirklich vertraust, dann kannst du von allen Leiden in deinem Leben befreit werden. Leiden sind immer ein Werk Satans. Ich habe in einem Buch gelesen von einem amerikanisch-charismatischen Pastor, dass wenn ein Pastor behaupten würde oder irgendein Christ behaupten würde, dass Gott in unserem Menschenleben Leiden für etwas Gutes benutzen würde, dann sei das eine blasphemische, eine gotteslästerliche Aussage. Das ist natürlich ein völliges Extrem von einer Leidenstheologie, die jenseits der Bibel ist. Eine Theologie, die uns sagt, wenn du alles richtig machst und richtig glaubst und wenn du das Opfer von Jesus hier und jetzt auf dieser Erde vollkommen in Anspruch nimmst, dann wirst du befreit sein von Leiden, Krankheit und weiß ich was. Dann geht's dir gut, dann wirst du genug Geld haben und so weiter. Ist natürlich Nonsens. Auf der anderen Seite gibt es ein Phänomen, das ich als fromme Leidensergebenheit bezeichnen würde. Menschen in diesem Extrem glauben, du bist erst dann richtig mit Gott unterwegs, wenn dir der Saft des Leidens aus allen Poren deines Körpers tropft. Mein Vater erzählte immer wieder die Geschichte von einer Gebetsstunde, wo eine Person inbrünstig darum betete. Sie hatte, glaube ich, ein Buch von Watchman Nee gelesen. Der hat sehr viel über das Zerbrechen Gottes gesprochen. Und dann betete diese Frau, Gott, zerbrich mich, bitte zerschlage mich und zerbrich mich. Und irgendwann hat einer in dieser Gebetsstunde es nicht mehr ausgehalten und hat gesagt, Gott, bitte tu es nicht! Versteht ihr, um was es hier geht? Also es gibt auch so etwas sogar wie eine fromme Leidensgeilheit, die den eigenen Wert, etwas Masochistisches, die den eigenen Wert des Glaubens abhängig macht vom Maß des Leidens, das wir da auf uns ziehen und tragen. Und das sind zwei Extrempunkte, die ich jetzt aufgezeigt habe. Und beide sind nicht vereinbar mit einer Leidenstheologie der Bibel. Die liegt irgendwo dazwischen, nicht als goldener Mittelweg, sondern weil sie nach ganz anderen Prinzipien funktioniert. Ein Kind, also wenn eins meiner Kinder zu mir kommen würde und sagen, also die sind jetzt alle erwachsen, also da wäre es noch schlimmer, aber wenn sie als sie noch Kinder waren, wenn da einer gekommen wäre und mir gesagt hätte, Papa, bitte schlag mich, ich brauche es einfach mal wieder. Wisst ihr was? Ich wäre sofort zum Telefon, hätte den Psychiater angerufen und gesagt, ich brauche ganz dringend einen Termin. Bei meinem Kind stimmt etwas nicht. Ähnlich ist es, glaube ich, mit einem Glauben, der Leiden verherrlicht und Leiden sucht. Die Bibel lehrt uns weder das eine noch das andere Extrem. Leiden sind unvermeidbar. Ihr könnt die Bibel von hinten bis vorne und kreuz und quer lesen. Ihr werdet feststellen, Leiden sind unvermeidbar. Gott macht sich auch nicht die Mühe, uns alles zu erklären, warum alles so ist, wie es ist. Aber ich glaube, wir werden nicht angehalten, in einer masochistischen Art und Weise Leiden zu suchen. Und deshalb ist das ein guter Kontrapunkt, auch dieses Gebet des Jabets. Denn es gibt auch einen Gegenspieler, einen Satan, der unser Leben zerstören will, der Leiden verursachen will, die uns den Glauben an Gott rauben. Und in diesem Sinn betet der Jabez, Gott, halte diese Leiden, dieses Unheil, was mir schadet, was unserer Beziehung schadet, das halte fern von mir. Manchmal kommen wir in unserem Leben an einen Punkt, und glaubt mir, ich bin mehrmals schon an diesen Punkt gekommen, wo wir durch die Gnade Gottes entdecken, jetzt ist genug. Jetzt ist genug und jetzt akzeptiere ich dieses Leiden nicht mehr, sondern stehe in der Kraft des Glaubens auf und trete dem entgegen und sage, Gott, halte dieses Unglück von mir fern. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, aber vielleicht gibt es in deinem Leben so einen Punkt, wo Gott dich hinführt und sagt, und jetzt steh auf. Und trete diesem Leiden entgegen. Akzeptiere es nicht länger, sondern in der Kraft meines Geistes trete dem entgegen. Jabez erlebt, wie Gott sein Gebet erhört und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Vielleicht ist das die Frage, die dich jetzt schon einige Zeit bewegt. Was ist, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Die erste Antwort lautet, wer seine Lebensvision in der Hoffnung der Ewigkeit verankert hat, der wird definitiv erleben, dass sich jedes Gebet, das er im Einklang mit dem Willen Gottes gebetet hat, erfüllt, auch wenn er es in dieser Zeit nicht mehr erlebt. Unsere Deadline ist nicht das Ende dieses Lebens. Unsere Perspektive ist die Ewigkeit. Das ist das eine. Das andere ist, oder in diesem Sinn müssen wir einfach festhalten, hält die Bibel eine gewisse Spannung aufrecht, die wir einfach nicht lösen können. Wir können sie nicht ergründen. Warum nicht alle Gebete zu diesem Zeitpunkt erhört werden, wo wir es uns wünschen? Ein Grund dafür, glaube ich, kann sein, dass wir die Herrlichkeit der Ewigkeit unterschätzen. Ich habe im letzten Jahr ein paar Menschen aus unserer Gemeinde begleiten dürfen auf dem letzten Weg ihres Lebens. Und ich habe gestaunt, was für eine riesengroße Dankbarkeit und Freude da war, in die Ewigkeit zu gehen. Und eine Hoffnung. Und das hat mich einfach tief beeindruckt. Menschen, die zum Teil schwerst krank waren. Und in ganz üblen Situationen. Gott aber gedankt haben, weil sie diese Herrlichkeit vor sich sahen. Ich glaube, wenn wir über diese Frage nachdenken, dürfen wir nicht unseren Todestag nehmen als Referenzpunkt. Wir müssen in die Ewigkeit denken. Das Zweite ist, dass natürlich, ich gerade gesagt habe, Gebete, die im Einklang mit dem Willen Gottes sind. Jesus sagte uns in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Dieses Einswerden mit dem Willen Gottes, dieses sich synchronisieren mit dem, was Gott vorhat, das ist ein Geheimnis für sich. Auch das gelingt uns ja nie einfach vollkommen, dass wir immer wissen, wir sind richtig, und genau das ist es. Auch da bleibt am Schluss ein Geheimnis. Das wäre eine Predigt für sich selbst. Was ich heute Morgen erreichen wollte, und jetzt komme ich zum Punkt, ist, euch herauszufordern. Erstens, lassen wir unsere Zukunft nicht von unserer Vergangenheit bestimmen. Was auch immer dahinter uns ist, es hat nicht das Recht, unsere Zukunft zu bestimmen, sondern lasst uns unseren Lebensfokus auf die bevorzugte Zukunft Gottes lenken und aus der Begegnung mit Gott und seiner Güte zu Männern und Frauen des Gebets werden. Und lasst uns aus diesem Gebet heraus zu Menschen werden, die bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Nachbarschaft, für unsere Freunde, für diese Gesellschaft, für die Gemeinde, für das Reich Gottes, damit das geschehen kann, was Gott möchte. Und lasst uns dabei vollkommen auf den Beistand Gottes fokussieren. Wir können das nicht selbst. Wir müssen immer wieder flehen. Gott, steh uns bei. Und am Ende lasst uns Menschen werden, die erleben, wie Gott kommen lässt, worum wir ihn im Glauben bitten. Das wünsche ich uns allen für dieses neue Jahr im Namen von Jesus. Amen.